Hallo und herzlich willkommen zu Folge 83 von Ready for Review. Aufgenommen am 3. November um 9 Uhr. Die Profis wissen, das war ein längeres Vorgespräch. Und wie immer dabei, die wunderbare Sandra. Grüß dich, Sandra.
Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel. Ich hoffe, du hast es ein schönes Wochenende gehabt.
Doch, ja, Familienfeierlichkeiten, keine Rufbereitschaft. Mehr darf ich dazu nicht sagen, aber ich war kurz vor einem anstrengenden Tag, aber Gott sei Dank war ich teuer genug. Und ja, sonst war es ein schönes Wochenende. Wie war dein Wochenende?
Auch mit Familienfeierlichkeiten. Wir hatten ja alle Heiligen und da treffen wir uns mit meiner Familie immer am Friedhof, so richtig klassisch. Und das Coole ist, Weihnachten ist durchgeplant. Die Gelegenheit wurde am Kaffee und Kuchen am Samstag genutzt, um einfach mal Weihnachten durchzuplanen.
Nee, bei uns gingen jetzt gerade die Weihnachtsgeschenke-Abstimmungen los und da sind ja auch gerade bei mir in der Familie, sind im Dezember 3 Geburtstage. Wir haben uns ja alle verabredet. Das wird jetzt so langsam koordiniert, aber ich hoffe auf ein Weihnachten, das primär bei uns im Haus stattfindet. Das wäre schön.
Ja, also keine Lust auf Fahrerei.
Die wird davor so ein bisschen sein, so ein bisschen Verwandtschaft machen wir so ein bisschen vorher und ein bisschen nachher, aber ja, entspannt. Also wenn dürfen Leute vorbeikommen, die Kinder bespaßen. Ja, und wo ich dann am besten nicht da sein muss, das wäre ideal, aber das gibt es leider selten. Die wollen leider dann auch immer sehen oder gönnen einem nicht zu viel Freizeit.
So, das hast du dir so ausgesucht.
Ja, in der Tat. Also ja, das kann man genauso sagen.
Genau. Ja, wir wissen ja, dass du ja auch im Dezember Geburtstag hast, Teaser. Bist du Fan ein großes Geschenk oder mehrere kleine Geschenke?
Och, das kommt immer drauf an, was ich mir wünsche. Also ich pflege in der Tat eine Liste von Dingen, die ich mir nicht kaufe, die dann für andere frei ist. Weil ich schon öfters Ärger bekommen habe, weil, oh, ich will was haben und... Also es klingt jetzt irgendwie dekadenter, als es ist. Keine Ahnung, das Buch gefällt mir, dann kaufe ich mir das meistens auch, um es zu lesen. Und jetzt ist die Zeit so, da wird sowieso eine Sperre ausgesprochen. Da hat der Amazon-Bote mal ein Haus weniger abzulaufen oder der Thalia-Bote oder keine Ahnung, wer alles liefert. Und ja, aber es kommt so auf die Geschenke an. Mir ist eigentlich der Preis egal und große Geschenke habe ich, glaube ich, gerade gar nicht so einen Bedarf dran. Ja. Ich werde gerne überrascht eigentlich. Deshalb ist diese Liste doof, aber man tut ja alles damit.
Das stimmt.
Ja.
Obwohl, ich wurde einmal überrascht und ich habe dann gesagt, das darfst du wieder zurückschicken.
Okay, ja gut, das ist, ja gut, also blöde Geschenke,
also, glaube ich, ja. Also die Idee war cool, aber die Umsetzung dieses Geschenkes war no-go. Also ich kann es ja auch erzählen. Hat auch was mit dem Podcast zu tun. Kennst du in Aufnahmestudios immer dieses rote Licht? Achtung, Aufnahme.
Ja, das, okay.
Und Axel hat das halt bestellt als Unterputz. Und dann wollte er halt bei uns hier im Flur große Baustelle. Und das, wo ich ihm sage, geiles Geschenk, scheiß Umsetzung, das darfst du wieder zurückschicken.
Wollte er jetzt unbedingt da bei euch die Fenster aufreißen oder was war die Motivation?
Weiß ich nicht, aber also ich habe ja ein Traumaerlebnis mit Axel und Wände einreißen in unserer letzten Wohnung. Sollte er Löcher bohren, um damit wir ein LAN-Kabel halt zwischen den Zimmern halt verlegen konnte. Und er hatte schon zwei Löcher gebohrt und dann hat er mir gesagt, oh, ich glaube, das ist die falsche Wand. Ich glaube, ich muss noch ein drittes Loch bohren. Und ich kam gerade nach Hause und ich sage, nein, Axel, wir überlegen jetzt erstmal, bevor du weiter Löcher bohrst. Also, ja, ich habe da ein Trauma-Erlebnis, was das angeht.
Ja, kann ich verstehen. Ja.
Aber ja, dieses Achtung, Aufnahmeschild wäre oder diese Leuchte wäre schon eine coole Idee, aber wo ich mir dann seinen Umsetzungsplan angehört habe, ich sage nein.
Also weißt du, was besser gewesen wäre, gerade in den Anfangstagen? Eine Fernsteuerung für den Stromanschluss, wo der Kompressor dran ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja, dann ist es aber ja auch wieder Aufnahmeschild. Oh, Kompressor klappt nicht. Dann ja, wird wohl gerade aufgenommen.
Ja, aber ja, so weitsichtig bin ich dann doch nicht. Ja.
Ja, wie sind wir denn hier abgebogen? Ja, Weihnachtsgeschenke, ja. Und bei dir, was ist bei dir jetzt mit Weihnachtsgeschenken und so? Lieber ein großes oder viele, viele kleine?
Also das hört sich auch mehr dekadent an, als es eigentlich ist. Ich bin ja auch in so einem Alter, wo man, wenn man was haben möchte, sich das einfach kauft. Und das sind halt ja auch wie Bücher und sowas. Und ich bin jetzt hingegangen, ich sag den Leuten, entweder überrascht ihr mich und wenn ihr mich nicht überraschen wollt, könnt, dann schenkt mir Geld und dann nehme ich das Geld und spende das einfach. Ich glaube,
Ja,
das ist
das ist auch gut. Ja, ich weiß dann, ich höre dann auf, ja, aber wir wollen dir was schenken für dich
ja,
und
ich
dann.
genau, aber das dann, und dann nehme ich lieber das Geld und spende das irgendwo und dann, ja, das finde ich sinnvoller, als mit irgendwelchen nächsten Klimbim hier irgendwo hinzustellen.
Ja, genau. Ja, das. Ja, bei uns ist in dem einen Teil der Familie wird immer gewichtelt.
Oh nein, ey, das ist so.
Ja, es ist eine finanzielle Frage, weil wenn jeder jedem was schenken würde, es sind schon viele Leute, dann ist das
Ja.
echt teuer. Das haben wir auch schon gemacht. Dann ist da kommen da Summen zusammen, ne? Einfach durch die Anzahl der Personen, muss auch gar nicht mal, ne? Multiplizieren ist irgendwie doof. Aber ja, ich bin da auch nicht der riesige Fan von. Ne? Mir tut halt immer die eine Person leid, die mich gezogen hat. Meine Herausforderung ist, gerade am Anfang war es das inzwischen, weiß ich, wie ich das dokumentiere. Es wird relativ früh im Jahr das losgezogen.
Oh.
Und dann sitzt du da im November und sagst, Moment, wer war es denn jetzt? Ne? Und ich bin auch schon mal nur mit 90% Sicherheit ins Weihnachtsfest gegangen und gedacht, ich guck mal, wer von beiden am Ende da noch alleine sitzt und dann, dann haben wir das. Aber ja, ist bis jetzt alles gut gegangen und dieses Jahr ein einfaches Los, das ist viel wert. Mir tut die leid, wie gesagt, nur die Leute, die mich gezogen haben, aber da muss man durch.
Ja, okay. Ja, aber was sagst du nicht gerne machen, ist mal die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zu nutzen, um halt sich Gedanken machen über eine größere Anschaffung, die halt im Haus steht. Zum Beispiel letztes Jahr brauchten wir einen neuen Esstisch. Also wurde zwischen Weihnachten und Neujahr halt Esstisch gesucht. Und ich mache das auch Timeboxen. Ich habe gesagt, Axel, bis Silvester muss da eine Entscheidung her. Ich habe keinen Bock jetzt, das Thema mit ins neue Jahr zu nehmen.
Ja, bietet sich auch an, ne? Also das ist nicht immer die Zeit, wo ich so gerne einkaufen fahre, aber ja.
Ja, gut, ich weiß schon, dass er, aber das ist dann, wenn man nimmt einen Tag und ich meine, die Möbelhäuser haben alles ähnliche Geschichten. Also da kann man zumindest sagen, okay, was man haben möchte und was nicht. Und dann, ja, dann ist es Timeboxing und ja. Aber ich habe gestern Abend auch schon das Thema angehabt, was machen wir zwischen Weihnachten und Neujahr und wahrscheinlich wird Duschkabine renovieren das Thema sein.
Ach, wie schön idyllisch, ja. Ich hoffe, ihr habt beide so Weihnachtsmannmützen, die ihr währenddessen tragt und dann.
Naja, das Schöne ist halt, Axel muss das machen, ich organisiere das nur.
Ach so, das ist perfekt, ja. Das ist dann, dein Weihnachten ist dann zwischen den Jahren bist du dann halt an der PlayStation oder an der Xbox.
Nein, nein, ich werde mit Süßkram und Kaffee und anderen Nettigkeiten daneben stehen und ich habe mich schon bereit erklärt, den Dreck wegzumachen.
Immerhin, ja.
Also, ja. Oder ja, aber ich war schon am Klugscheißen. Wo er mir erklärt hat, was gemacht werden muss. Bist du dir sicher? Also, das muss ich mir nochmal ein YouTube-Video anschauen. Und dann böse Blicke. Naja, das ist meine Retourkutsche bezüglich seiner Router-Lästerei, warum ich das mit dem Router nicht hinkriege.
Ja. Sehr schön. Kommen wir zu den Hausmitteilungen.
Ja,
Ja.
wir haben was.
Ja, genau, denn wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir machen noch mal ein Hörerinnen- und Hörertreffen in Discord für den Podcast. Und zwar am 11.12. um 20:30 Uhr. Wir
Bam.
hoffen, das klappt. Ja.
Ist ein Donnerstag, ne?
Ist ein Donnerstag, genau, weil Freitage gingen irgendwie nicht. Ich glaube, bei dir war irgendwas freitags
Ja,
und
meine Freitage sind mit Weihnachtsfeiern voll.
ja, also, und da haben wir diesen einen exklusiven Tag für euch freigemacht und da, genau, da treffen wir uns, also für die, die es noch nicht kennen, wir treffen uns in Discord, da läuft auch keine Aufnahme oder sowas, sondern wir sind einfach da. Ist auch okay, wenn es nur wir zwei sind, also wir haben ja früher immer gesagt, oh, dann quatschen wir halt ein Stündchen, ist auch okay. Aber ihr könnt dabei sein, könnt ein bisschen quatschen, könnt ein bisschen, wenn ihr Feedback, Rückmeldung habt, wenn ihr einfach über irgendwas quatschen wollt oder wenn ihr uns schon immer sagen wolltet, dass wir irgendwo falsch liegen, das ist die Gelegenheit. 11.12.20:30 Uhr. Wir teilen das auch Social Media. Am besten Am einfachsten ist eigentlich, wenn ihr bei uns auf die Webseite geht, da ist ganz oben ein Link zu Discord und ja, das passt ja. Ich war gerade kurz am Rumstottern, weil Sandra die Reihenfolge geändert hat. Ich weiß nicht, ob dir eben erst aufgefallen ist, dass sich ein Großteil unserer Woche, was jetzt die neue nächste Kategorie ist, komischerweise ähnelt. Ein paar Sachen, weil wir auch gemeinsam da gesessen haben. Ich hätte jetzt einfach gesagt, ich orte das gleich nochmal. Ja, und den gemeinsamen Teil, den packen wir einfach in so ein kleines Special.
Mach das.
Und du fängst einfach mal an mit deiner Woche.
Okay, und zwar, ich habe Design-Patterns gelernt, nicht im Sinne von Design-Pattern für Code, sondern Design-Pattern für UI. Und ich hatte ein Code-Review gemacht für ein Frontend und ja, jetzt kann man natürlich fragen, wieso lässt man einen Backend-Entwickler Frontend-Code reviewen? Und ich fühle mich auch sehr schlecht dabei, weil ich weiß, dass ich sehr viele Sachen übersehe, aber es ist so mal, wie es ist. Und eine Anmerkung war gewesen, habe ich dann reingefragt, hey, wieso benutzt du den Namen Heroes Section? Und dann, also war ein Junior-Entwickler, der hat voll Angst gehabt und statt mir die Frage zu beantworten, fing er an, einen anderen Namen sich auszudenken. Und bis ich auf den Trichter gekommen bin, ihm mal zu erklären, was mich da so an den Namen stört. Und habe ich gesagt, ja, so ein Hero ist für mich sowas wie eine Person wie Superman oder Batman und deswegen wundere ich mich, dass wir das hier haben. Und dann war großer Gelächter und ich habe halt gelernt, dass wenn du UI machst, so UX, ich weiß jetzt nicht, in welchem Bereich das reinpackst, dass es gibt halt bestimmte Pattern, die halt Hero Section heißen, um halt auf der Website im Bereich halt ein bisschen hervorzuheben. Und ich sage, okay, dann, wenn das so ist, dann kann man natürlich den Namen lassen. Und das war mein Lessons Learned die Woche, was eine Hero Section ist.
Ich habe das gelesen, ja, ich wusste das. Ich habe das gelesen und habe gedacht, das hat sie nicht gewusst. Wirklich nicht? Ist das so spezielles Wissen oder ist da irgendwas Tiefergehendes? Da habe ich mir den Link, den wir auch in den Shownotes haben, angeguckt. Ja. Du weißt ja aber auch jetzt, dass wir auch auf Ready for Review Dev eine Hero-Section haben.
Ja, ja, genau.
Nämlich das, ja, genau da, wo der Discord-Link ist. Das ist optisch hervorgehoben. Ja, weniger Inhalt, aber dafür, ich sag mal, wichtige Buttons und ja. Darunter könnte man auch noch sagen, wir haben ja dann immer die neueste Episode darunter aufgelistet. Genau. Ja.
Ja, es tut mir leid, dass ich so ignorant über den Frontend bin, dass ich sowas Grundlegendes nicht wusste.
Das ist in Ordnung. Ja, wird vermerkt, kommt auf die Liste. Aber ja, ist ja auch, ist ja in jedem Bereich, dass man gewisse Namensgebungen hat, weil gewisse Dinge immer gleich, also gleiche Dinge sollen ja einen gleichen Namen haben. Macht ja alles total Sinn, ja. Sandra auf dem Weg zum Frontend-Pilz 2.0, ja.
Ja, auf jeden Fall, ich bitte die Hörer da draußen, wenn ihr es auch nicht wusstet, dann freue ich mich, dass ihr sagt, ich wusste es auch nicht, dann komme ich mir jetzt nicht so ganz so doof vor.
Okay, und wenn ihr es wusstet, ja, und vor allem, wenn ihr aus dem Backend kommt, schreibt doch bitte, Entschuldigung, das wusste ich. Das ja, können wir auch vielleicht so ein Poll machen, Social Media, nee, Sandra.
Genau.
Hallo, Zukunft, Sandra. Bitte dran denken, Poll machen, danke. Alter, das ist super. Es ist wirklich gut, diese Aufnahmen dann immer.
Ja.
Ja.
Oh, okay, ich bin total ignorant. Okay, vielleicht renne ich mit zu viel Scheuklappen durch die Gegend. Weiß ich nicht.
Nee, ich glaube, es ist okay. Aber es wird ja mal spannend. Wir machen Social Media, Sandra macht einen Poll und kriegen wir Feedback. Aber doch schöner ist, wenn ihr uns direkt schreibt. Ja.
Ja. So, und dann habe ich auch gelernt diese Woche, dass ich doch meinen Führerschein austauschen muss. Ich bin erst 27 dran, aber mein Kopf war gewesen, ja, dass meine Eltern ihren Führerschein austauschen müssen, weil die noch den rosa Lappen haben, war für mich irgendwie logisch, aber dass ich auch meinen Führerschein austauschen muss, das war mir nicht so bewusst. Und das habe ich halt gelernt, dass auch die Plastikführerscheine demnächst halt ausgetauscht werden müssen.
Genau, und dazu passend, ich hake mich gerade rein, weil ich habe es bei mir auch drin. Ja. Bei mir ist das Thema schon sehr lange im Progress. Also ich wusste das schon eine Weile. Ich schiebe es aber so vor mir her. Also ich muss schon 26 tauschen. Also ich muss 26 den neuen haben. Ich habe auch alles in die Wege jetzt dafür geleitet. Ich muss jetzt nur noch mit meinem Führerschein zur Stadt und den da abgeben. Was ich extrem merkwürdig finde. Also die sagen, ja, packen Sie alles in Umschlag und schicken Sie es uns. ich vertraue zwar der Deutschen Post, aber bei solchen Dokumenten, die werfe ich lieber selber ein, ne? Und ich finde es so komisch, einen Führerschein dahin abzugeben. Ich bekomme ja kein Ersatzdokument. Und irgendwann kriege ich den alten zwar wieder zurückgeschickt, aber ja, ist hochmerkwürdig. Ist aber alles, ja, ging ohne Bund-ID sogar bei mir.
Was?
Ja, du musstest so ein Formular ausfüllen. Das, was mich am Anfang des Jahres, oder was mich vor ein paar Wochen die Meister gekostet war, war diese Abschrift, die du da brauchst. Ich weiß nicht mal, wie das heißt, muss man nachgucken. Braucht wohl auch nicht jeder. Es gibt so ein Dokument, das kannst du, wenn du nicht in der Gemeinde wohnst, wo du den Führerschein gemacht hast, dann haben die natürlich diese Unterlagen nicht vorliegen. Und bei uns, bei mir ist die Stadt Viersen, die hat halt gesagt, ja, wir können das beantragen oder sie hängen es an, wenn sie es beantragt haben. Ich hatte es schon beantragt und habe von meiner alten Stelle gesagt bekommen, nee, das brauchen die nicht, das können die digital abrufen. Also es war einfach die Antwort von denen nach dem Motto, macht keinen Sinn. Also habe ich der Stadt Viersen gesagt, ja, das müsst ihr leider beantragen. Ja, schon wieder Steuergelder, die irgendwo verpuffen, aber okay. Und ja, jetzt ist so, ich war jetzt die Woche Fotos machen, ist auch schon wieder eine lustige Geschichte, aber erzähle ich gleich. Denn du hast ja noch was.
Ja, und ich habe ja erzählt, dass ich jetzt mit Azure Virtual Desktop arbeiten muss. Und da dachte ich so, oh, das ist ein cooler Use Case, um mal Windboot oder Boat auszuprobieren. Das soll eine neue Möglichkeit sein, halt Windows-Apps auf Linux laufen zu lassen. Und warum? Denn es wird immer angepriesen, dass dieses Azure Virtual Desktop am besten funktioniert, wenn du die Windows-App für Remote Desktop halt benutzt. Und ja, da dachte ich, dann probier's mal aus. Ist eigentlich von der Technologie total interessant, weil das halt auf Container und KVM basiert. Und dass die Apps binden sich halt, versuchen sich nativ in dein System halt einzubinden. Das heißt, du hast dann, dauert eine Stunde, bis das alles installiert ist. Du kannst auswählen, was für Windows haben möchtest. Ich habe dann jetzt Windows 11 genommen. Und dann ist er eine Stunde am Rumrüllen, dann ist er fertig. Und dann hast du dann so ein schönes App-Menü, wo du dann halt deine Windows-App raussuchst, startest. Und das ist so, als ob das halt nativ bei dir auf dem Linux-System halt installiert ist. Ja, cool. Leider kam ich nicht weiter, denn die Windows-App, die ich dafür brauche, also diese Standard-Remote-Desktop, etwas, was halt man so kennt, funktioniert ja leider nicht. Deswegen Experiment wieder eingestampft. Aber so das, was ich gesehen habe, scheint es halt vielversprechend zu sein. Ist aber auch noch Beta. Das heißt, kann auch sein, dass das noch paar Edge-Cases halt dann nicht funktionieren. Ja, und dann hast du halt so ein Menü, wo du dann halt deine Windows-System-Apps halt starten kannst. Und dann kannst du dein Linux-System mit Windows-System-Apps.
Wäre das jetzt eigentlich auch so gewesen, wenn du jetzt die Windows 10 ausgewählt hättest, dass du dann danach einen neuen Rechner hättest bestellen müssen?
Oh, das wär mal interessant. Das wär witzig. Obwohl, ich hab einen relativ neuen Rechner, ne?
Ja, ist ja jetzt nur, weil die alten Rechner gerade.
Ich weiß, aber ja. Aber das wäre total witzig gewesen. Ich pack meinen alten Rechner aus und.
Versuchst das zu provozieren, ob das. Aber ist ja, klingt jetzt ja auch nach einer Möglichkeit. Ja, wobei, es klingt jetzt auch nach etwas, was ein bisschen Performance braucht, dass man diesen armen Windows-Menschen, die jetzt entweder ungeschützt im Web unterwegs sind oder sich einen neuen Rechner kaufen müssen, obwohl sie keinen brauchen. Wahrscheinlich ist Winboat dann zu Performance-hungrig für die, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Und außerdem, ich glaube, 90% der Leute, also ich hänge mich jetzt sehr weit hinaus, aber ich weiß, es ist auch nur anekdotisch, weil meine Stichprobe halt einfach zu gering ist, würde ein Linux mit Browser, E-Mail und LibreOffice vollkommen ausreichen.
Ja.
Und was ich interessant finde, ist halt, dass sogar in Familien, wo keine IT-affinen Leute sind, auch darüber offen diskutiert wird, ob man nicht einfach den Leuten ein Linux draufpackt. Ja. Kommen noch Widerstände, von wegen, ja, das ist eine neue UI. Ich sage, ja gut, unter Windows 11 hast du auch eine neue UI, aber ja gut, aber auf jeden Fall gibt es die Diskussion auch in Familien, wo keine IT-affinen Leute dabei sind, ob man nicht die Rechte einfach in Linux draufpackt.
Aber finde ich interessante Entwicklung. Ja, dann nimmst du ein Ubuntu oder sowas. Also ich hätte jetzt Ubuntu gesagt, weil das sehr Stack Overflow und Internet abgedeckt ist, ne? Also kannst viele Probleme suchen. Da gibt es auch Bücher zu. Ja, also wo für Einsteiger denen erklärt wird, wie das dann funktioniert, ob es jetzt Ubuntu oder Kubuntu ist, ist, glaube ich, total egal. Und ja, da könntest du das den Leuten, glaube ich, ganz gut installieren. Also da brauchst du, glaube ich, nicht so viel. Wenn es mal installiert ist, und Ubuntu klappt ja eigentlich. Also Ubuntu war ja schon vor 10 Jahren, dass du das normalerweise auf halbwegs vernünftiger Hardware einfach installieren konntest. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, da würden auf einmal Leute merken, wie schnell ihr Rechner sein kann. Ne?
Ja.
Ja, aber ich sehe das ähnlich. Also das ist, du brauchst einen Browser, du brauchst ein Office, E-Mails abrufen, und das meiste passiert ja inzwischen sowieso über den Browser. Ja.
Ja, von daher, ja. Aber interessante Entwicklung. Naja, auf jeden Fall, ich bin immer noch Azure Virtual Desktop über Browser benutzen. Experiment mit WinBoat hat leider an der Stelle nicht geklappt.
Oh, ja.
Ja, Dani, wie war deine Woche?
Ja, also neben dem gemeinsamen Thema hatte ich nochmal Bund-ID-Begegnung, und zwar positive. Und zwar, ich bin bei der TK versichert. Und das Interessante war, ich habe das schon über Wochen beobachtet bei meiner Schwiegermutter, dass meine Frau da Support gegeben hat, diese Patientenakte zum Laufen zu bringen. Ich habe irgendwann damals aufgehört, weil du 1 Million Schreiben anfordern musst mit Pins und irgendwelchen Einmalcodes und keine Ahnung was alles. Es ist ein unfassbar komplizierter Prozess. Und dann habe ich gedacht, Sekunde, ich habe doch Bund-ID jetzt. Probier mal aus. Und es ist zwar total affig, dass du dafür dann nochmal eine zweite App installieren musst, um da deinen Personalausweis dran zu hängen, die dann sagt, okay, ich kann dich authentifizieren, und dann kriegst du Zugriff auf die Patientenakte. Aber das lief, also ich sag mal, der Flow hätte geradliniger und kürzer sein können, aber es lief einfach. Da war kein komischer Fehler irgendwie drin. Die Nutzerführung war nur katastrophal. Ja, und dann ist das so das Typische, dann hast du Zugriff auf deine Patientenakte, machst da 3 Dokumente auf. Bei mir sieht das alles so aus, als ist das einfach nur eine Menge von PDFs, von Arztbesuchen und sowas, wo dann was drinsteht. Also nicht mal digital aufbereitet. Hätte ich jetzt irgendwie vorgestellt, dass so gewisse Informationen dann einfach mal digital drin vorkommen. Aber da sind wir wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte von weg. Und ging. Also ich kann nur empfehlen, wenn ihr bei der TK seid und das Game schon durchgemacht habt, dass die App funktioniert, das ist auch schon.
Ja.
Dann lieber mit der Bund-ID in die Patientenakte reingucken. Da ging zumindest bei uns zuletzt so ein bisschen rum. Man muss ein bisschen gucken, was die Ärzte da so reinschreiben, weil wenn da, je nachdem, was da drin steht und was für Fehler da drin sind, ist das ein bisschen doof. Und sah bei mir aber alles sauber aus. Und jetzt werde ich es wahrscheinlich wieder 5 Jahre nicht öffnen, bis ich es brauche.
Ja.
Ja, also was, na, so sehr, so interessiert dann auch nicht. Genau. Ich habe eben schon gesagt, Führerscheintausch bin ich auch gerade mittendrin. Und diesen ganzen Geschissel mit dem Dokument davor, den hatte ich ja hinter mir, und dann habe ich jetzt für letzte Woche groß vorgenommen. Witzigerweise an dem Tag, bevor das kommt, wo wir gleich sprechen, ne? Also ich war schon fertig da. Oh, ich brauche ja noch ein biometrisches Foto, weil warum auch immer die Führerscheindelle ja noch nicht umgestellt ist, dass sie das mit diesen digitalen Fotos hinkriegen. Und wir haben bei uns im Ort einen sehr alteingesessenen Fotografen. Und da dachte ich, du machst mal was Gutes. Du gehst jetzt nicht zur DM und lässt dich da gerade knipsen und alles ist okay, sondern geh mal zu dem Fotografen, ja. Und ist auch preislich kein großer Unterschied.
Sehr, ne? Sehr löblich, sehr löblich.
Ja, ich dachte auch, weißt du, mal einmal Karma aufbauen. Und was hatte ich davon, kommt gleich, ne? Aber okay. Und dann geh auch hingesetzt, ist alles so ein bisschen angestaubt, aber okay, da knipst er sein Foto. Und danach habe ich ihm 30 Minuten dabei zugeguckt, wie er versucht hat, dieses Foto zu drucken.
Scheiße.
Der hatte auf seinem Windows-Rechner, und der sieht aus wie diese Terminals, die du sonst so kennst bei DM und so, ne? Aber der hat halt eine Tastatur und eine Maus noch dran. Das war auch mit Touch, da konnte er drauf rumdrücken. Da waren 3 oder 4 von diesen Kiosk-Softwares installiert, die alle nicht nur super lahm waren, sondern auch regelmäßig abgestürzt sind. Dann hatte er mein Foto einmal schon. Ich dachte, ja, Druck, ich nehm's so. Ja? Dann hat irgendein Check in der Software gesagt, nee, ist nicht biometrisch. Dann war der da nochmal irgendwelche Sachen am rumstellen, wo ich so dachte, Alter, ey, in welchem Jahr sind wir angekommen? Ja, dann hat er immer gesagt,
also das
ob ich
mal
nicht nochmal in einer Stunde wiederkommen könnte. Dann waren wir noch einkaufen, dann bin ich nochmal vorbei und dann war das Foto fertig, weil er irgendeinen Support angerufen hat. Dann habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum muss ein Fotograf auch mit der Kiosk-Software, also mit diesen komischen Programmen arbeiten? Warum hat er nicht, keine Ahnung, Adobe Passfoto und macht das. Es war eine Katastrophe und hat mir sehr leid getan. Ja, aber ich habe mein Foto, das ist die Hauptsache, und
Das heißt beim nächsten Mal doch DM, ja?
Ich weiß es nicht. Ich will ja eigentlich, also wir haben hier eigentlich eine ganz vernünftig funktionierende Innenstadt. Ist jetzt nicht auch, dass da auch ein paar Läden sind, die du nicht brauchst oder so, aber es sind auch sehr gute Läden. Also gerade unser Buchladen ist top, dass du dann auch motiviert bist, da eher mal hinzugehen und da das Buch zu holen und so. Oder Optika ist gut, ne? Auch keine Kette. Und ich will das ja eigentlich unterstützen. Ich finde das ja schön. Es macht ja mein Ort lebenswerter, wenn ich das habe. Aber hier wäre vielleicht eine Verjüngung, eine Modernisierung. Ja, ich glaube auch, der Bedarf nach Fotografen ist so stark zurückgegangen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass das halt auch aussterbend ist. Und da muss ich wahrscheinlich mich darauf einstellen, dass ich irgendwann gar nicht mehr anders kann, als zu DM zu laufen. Und dann läuft das ja sowieso nur noch digital. Ja. Ist aber auch gut, dann hast du nicht 3 biometrische Fotos, die du nicht brauchst. Also ich meine, was soll ich mit anderen Fotos machen? Ne?
Ja, das stimmt auch wieder.
Genau. Und letztes Mal hatten wir, glaube ich, schon verlinkt, Coolify Backup. Ich habe den Artikel befolgt, der war idiotensicher, habe sogar ich, alter Frontendler, hingekriegt. Weil wir ja jetzt, wäre ich auch eine Hausmitteilung gewesen, unseren Newsletter umgestellt haben. Ja.
Stimmt, das haben wir nur angekündigt. Vergessen.
Also habe ich soweit alles gemacht. Sieht man auch auf der Webseite, dass das Formular jetzt besser reinpasst und schöner aussieht. Klappt auch alles. Wir haben den letzten Newsletter übers neue und das alte System geschickt, wobei im neuen System nur wir beide hingen. Hat aber auch alles geklappt. Ich habe da keine Nachteile gesehen. Listmonk ist da bis jetzt um Welten besser, weil du einfach Markdown reinhacken kannst. Das macht wirklich die Arbeit um Welten besser. Ne? Also, weil ich kann jetzt zum Beispiel theoretisch zumindest unsere Shownotes einmal als Markdown rauskopieren und das da einfügen und es bleibt Markdown. Ne? Also das Beehive, was wir vorher hatten, hat dann halt immer noch irgendwie
Schmuh gemacht,
Content. Bestimmt total schlau und anspruchsvoll. Da haben Entwickler viel Herzblut reingesteckt, dass das so klappt. Aber für mich als jemand, der aus der Markup-Ecke kommt, zu viel. Genau. Und das haben wir soweit umgestellt. Funktioniert. Alle, die das abonniert hatten, sind umgezogen. Wir haben ein kleines Problem, nämlich so Spambots, die sich für uns in Newsletter anmelden.
Oh ja, dieses wir kriegen jetzt immer undelivered E-Mails für. Aber gut, dass wir dieses dass du es nochmal bestätigen musst, ne?
Und ich lösche dann immer raus. Also wer nicht bestätigt ist und mit Emojis im Namen arbeitet. Nee, auch nicht das. Also ich gucke schon vorher, was da steht, aber das sind dann immer so ein, zwei Einträge, die da reinkommen und das machen. Wir haben da zwar so eine List-Monk in Anführungszeichen Protection drin, aber die scheint nicht ausreichend zu sein. Ich würde es jetzt mal eine Weile beobachten. Im Endeffekt tut uns nicht weh, außer dass wir halt diese E-Mails bekommen.
Ja.
Und aber das ist soweit auch gut. Wie gesagt, Coolify Backup auch. Eure Daten sind sicher, die landen schön bei Hetzner im Object Storage. Ich hoffe zwar, dass ich das niemals einspielen muss, aber es ist da. Genau.
Ja, aber eigentlich ist es die Weisheit, man muss einmal ein Backup einspielen, einmal üben, ne?
Ja, dann viel Spaß. Du hast doch den Zugang.
Ich kann mich nicht dran.
Nee, das stimmt.
Ja, genau. Ich komme auch nicht an Coolify nicht ran.
Hatte ich dir nicht mal Zugang gegeben?
Nein.
Nee, wollte ich eigentlich.
Nein, also, sag mal so, ich bin sehr, sehr froh darüber. Da kann ich immer sagen, kann ich nicht machen, sorry. Hab keine Permissions.
Ja. Und dann haben wir genau dasselbe Problem, was wir dann letzten Dienstag, muss es ja dann gewesen sein, hatten. Denn wir hatten sehr viel Spaß mit DNS am Ende. Also erst mit Let's Encrypt.
Ja. Das war Montagabend.
War das Montagabend?
Ich meine, das war sogar Montagabend.
War ich Montagabend? Okay, egal. Also dann war es Montagabend und soll ich mal mit meiner Geschichte anfangen?
Ja, fang du an und dann klinke ich mich ein.
Also, schön abends, irgendwas lief schon im Fernsehen und aus irgendeinem Grund wollte ich auf meinem Handy und die Webseite angucken. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich wollte auf die Domain gucken. Und da die Sandra immer sagt, die Domain mit den Dashes ist der Standard, mache ich die natürlich auf. Und was kommt? Zertifikatsfehler. Seite wird nicht geöffnet, alles nicht sicher. Ach nee, denkst du. Alles klar, ins Büro gegangen, Notebook rausgeholt, da war es noch vollgeladen. Coolify eingeloggt und erstmal wirklich nur neu starten. Ne? Also einfach nochmal neu deployen, weil Coolify sich dann im Zweifel das Zertifikat neu holt. Ne? Andere Domain geguckt, da hat es geklappt. Ne? Okay, aber klappt nicht. Scheiße. Dann auf den Server draufgegangen und dann hat Coolify eine Konfigurationsdatei, wo der alle Zertifikate ablegt. Alles klar, YOLO. Einmal löschen, Proxy neu starten. Ist auch in der Dokumentation angegeben, als was man machen soll. Kurz gewartet. Alles klappt, außer diese eine Seite. Ja, und dann gehst du in die Proxy-Logs und guckst nach, was dann da so ist. Und dann meckert der, dass er sagt, hier, Let's Encrypt sagt, da komme ich nicht dran. Wieso kommt denn Let's Encrypt nicht dran? Dann guckst du selber, ob du per Curl dran kommst. Klappt. Also, beziehungsweise, ich habe ein 404 bekommen, diese ACME-JSON, die da irgendwo
Ja,
liegen soll. 404 ist genau das, was sein soll, die darf nicht da sein. Super, denkst du dir. Ja. Und dann irgendwann habe ich gedacht, Sekunde, da war doch was mit DNS. Und irgendwo habe ich im Internet dann gelesen, dass Let's Encrypt nicht nur über IPv4 geht, sondern auch über IPv6. Dann habe ich mit Dick geguckt und habe gedacht, Sekunde, warum stehen denn da zwei IPs? Und das ist dann der Moment, wo ich Sandra angeschrieben habe, weil ich mit meinem Latein am Ende war. Ja, und willst du deinen Teil weiter fortführen?
ja, ich bekam eine Nachricht, ob ich einen AA-Rekord gesetzt oder geändert habe. Ich so, nicht, dass ich wüsste.
Also vier
Geguckt.
A's, ne? Das ist
Vier A's, genau,
genau.
vier A's. Ich so, nicht, dass ich wüsste, aber IT ist ja manchmal komisch, ne? Wie meinte ich am Freitag letztes Mal, IT ist manchmal wie ein Escape Room. Und ja, geguckt und ich so, nee, wir haben keine AAA, viermal A-Records gesetzt. Ja, kann nicht sein, aber hier kommt das. Ich so, ja, kann gut sein, aber laut UI habe ich keine 4A-Records. Und irgendwann, ja gut, ich nervte ein bisschen den Daniel, weil dann diese Standardfragen, wie so IT-Support, haben Sie den Rechner neu gestartet?
Ja.
Aber ich habe irgendwas aufgehört. Und dann meinte ich so zu dem, hör mal, wir sind doch von Netlify umgezogen. Ist da doch noch was in Netlify? Kann nicht sein. Aber du hast es dann gelöscht, ne? Und
Ich
trotzdem
hatte
kam
es ein
keine
paar
Änderung.
Sekunden vorher gelöscht, weil wie das so ist, du denkst
Ja.
so, kann es sein, dass da irgendwas auf Netlify zeigt, ne? Und dann da drauf und dann kam von dir, hast du Netlify gemacht, gelöscht und
Ja.
so, ja, vor 5 Sekunden.
Und dann kam natürlich auch aber die Standards, kann, aber warum soll das an Netlify liegen? Ich so, naja, meine Antwort war gewesen, na, ich sag nur Docking Station.
Ja.
Ich wollte es auch nicht ahnen, dass es an der Docking Station lag. Naja. Auf jeden Fall, du hast das irgendwann dann mal rausgefunden, dass das eine IPv6 war, die auf
Cloudflare ging, ja.
Cloudflare zeigte.
Ja.
Und dann war die, ob ich mal was mit Cloudflare gemacht. Ich so, nee, habe ich auch nicht gemacht. Naja, wir kamen immer auf die Idee, mal das 4A-Record in Hostinger zu setzen. Und dann war es mal ein Fuck-up, wie wir diese IPv6-Adresse
Also es war auch,
eingeben.
ich habe mit Dick halt geguckt, ich habe dir den Command auch irgendwann
Ja.
geschickt, dass wir gesagt
Ja,
haben,
genau.
das macht Sinn, dass Let's Encrypt sich hier beschwert, weil wir gelernt haben, dass es auch über IPv6 drauf geht, ne? Und die haben wir nirgendwo gefunden. Und dann musste ich noch die Floating IP einrichten. Wie gesagt, ich bin der Frontend-Mensch, warum auch immer ich so blöd war, mir den Hetzner-Account zu klicken, ja? Alles klar, klickst dir die Floating IP IPv6. Also ja, da kommt kurz das Pop-up. Übrigens musst du im Server einrichten. Ich so, ach nö. Und bevor irgendwie, warum auch immer, war das Pop-up wieder weg. Ich so, ach scheiße. IP wieder gelöscht, neue angelegt, ja, Dokumentation geöffnet. Ach, auf dem Server drauf, wieder am Rumkonfigurieren gewesen, dass das alles soweit funktioniert. Scheint auch zu klappen. Na, und dann hatten wir das mit den DNS-Records,
Ja,
den
auf jeden
Spaß.
Fall habe ich von Daniel eine IPv6 bekommen und ich alles klar, Copy-Paste und ich so, und Hostinger sagt, nee, keine valide IPv6-Adresse. Und ich so, Daniel, das ist keine valide. Kann nicht sein, kommt von
Hetzner hat
Hessen.
Unrecht,
Genau.
ja.
Naja, und dann habe ich erstmal gesucht und dann war ich so, ja, aber laut Doku und Wikipedia ist das wohl irgendwie Netzwerkbereich? Kann auch nicht sein. Und da stellt sich heraus, dass es eine verkürzte Schreibweise war für Nullen. Und ich habe dann aber durch Ausprobiererei einfach dann festgestellt, okay, wenn ich den /64 lösche, dann sagt Hostinger, ist in Ordnung. Ja, und siehe da, es hat funktioniert.
Genau, ich musste dann nochmal auf dem Server, damit der auch ein Reboot übersteht und sich die IP holt. Und ja, und das war ein anderes. Also, meine Frau ist irgendwann ins Bett gegangen und sagt: Ja, gut, wenn du Spaß hast, ist ja okay, was du abends machst. Die fragt immer nur: Ist das Arbeit? Ich so: Nein, nicht wirklich, aber ist stressiger als Arbeit. Ja. Ja.
Nein, naja, auf jeden Fall, was noch nicht funktioniert hatte, war dann der WWW-Teil. Und habe ich gesagt, nee, ich hatte schon 22 Uhr durch. Dann habe ich gesagt, nee, das kümmere ich mich morgen drum. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, am nächsten Morgen, also eigentlich hatte ich Meetings gehabt und Aber so eine halbe Stunde vor dem Meeting, ich musste mich eigentlich für ein Meeting vorbereiten, aber das hat mich dann so gewurmt, da habe ich dann nochmal nachgelesen und so. Und da stellt sich heraus, weil wir ein C-Name-Record hatten von www auf readyforreview.dev, was ja eigentlich in Ordnung ist, passte das mit Codify und Let's Encrypt nicht. Ich hatte erstmal mit Let's Encrypt durchgelesen und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie passt das nicht mit unserem Config, was wir haben. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, okay, vielleicht muss ich mal gucken, wie ob Codify nochmal das anders verwandelt, der tut es. Und die Lösung war gewesen, ich musste auch ein A-Record und ein 4-mal A-Record für www setzen und auf die IP-Adresse zu gehen, damit das mit den Zertifikaten halt funktioniert. Und ich hatte mich die ganze Zeit gewundert, warum ich keinen CNAME und Record für denselben Präfix tun, bis ich dann mal nachgelesen habe, ja, CNAME ist nur ein Alias und dann kann das nicht der. Da habe ich gesagt, okay, logisch, kann nicht funktionieren. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie oft ich diese blöde Basics für DNS-Settings mal nachlesen muss, weil ich es einfach zu selten tue.
Ja, das ist wahrscheinlich das Problem. Also das ist so, ja. Und wir vermuten, also wir wissen es natürlich nicht, dass bei der Migration bei Hostinger was schiefgelaufen ist, ne? Also da hast du doch irgendein Setting gesetzt, ja.
Genau, ich dachte so, ich bin schlau und setze uns nicht unter Druck und habe dann Hostinger erstmal gesagt, hey, DNS-Setting bitte von übernehmen, keine Änderung, nur die Domain soll bei dir gehostet sein und alles DNS-Setting machen wir woanders. Und das hat aber schon nicht funktioniert und dann habe ich dann doch die DNS-Settings umgezogen und ich vermute mal, dass dann irgendwo dann bei dem, weil wir keine 4-mal-A-Record gesetzt haben, weil wir es, also ich weiß nicht, ob du es bei Netlify gehabt hattest oder ob die das automatisch irgendwie gesetzt hatten. Auf jeden Fall hatte ich in der Tabelle, die ich dann hatte, keine 4-mal-A-Records gehabt und deswegen auch nicht gesetzt. Und unsere Vermutung ist, dass dann halt beim Umzug halt dann die alten Records von, die nicht gesetzt worden sind, von Netlify übernommen worden sind.
Ja, also 4-mal A hatte ich nicht gesetzt, aber es wird irgendein Schmuh, nehme ich mal an, bei der Übertragung gewesen sein, ja, dass da irgendwo sich was verschluckt hat. Also das macht, rückblickend hat es mehr Spaß gemacht, als wenn man da sitzt, ja, und immer, ja, starte ich bei neu, oh, wieder Fehlermeldung, was sagt der denn diesmal, ne? Und irgendwann hat zwischendurch Let's Encrypt gesagt, hey, du hast jetzt aber schon oft angefragt hier, ne? Also, so oft brauchst du kein Zertifikat. Und dann, ach, verdammt, warten, naja. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Die Seiten sollten, wenn ihr das jetzt hört, alle verfügbar sein. Ja. Und
ja, und Weihnachten habe ich nochmal den Spaß, denn da werde ich noch die zwei letzten Domains, die ich woanders haben, auch noch auf Hostinger umsetzen und ja.
Ich habe auch noch ein paar Domains. Ich habe ja schon letztes Mal drüber gesprochen. Also um die Weihnachtszeit rum. Also ich werde alles zu Hostinger migrieren. Da bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber das mache ich mit sehr viel Ruhe. Und ja.
Ja. Ach, und vielleicht müssen wir berichten, warum wir das gemacht haben, warum wir umgezogen sind. Denn wir brauchten eine Lösung, um E-Mails zu versenden. Und da habe ich dann vorgeschlagen, Hostinger hat ja auch einen E-Mail-Service, dann lass doch für Ready for Review diesen E-Mail-Service nehmen, damit wir den Newsletter drüber laufen lassen können. Das hat erstaunlich gut funktioniert.
Das stimmt, das hat sofort auch out of the box geklappt. Da war das Server-Einrichten, da war mal ein bisschen rumprobieren, bis das dann geklappt hat. Aber das hat geklappt. Also unsere Infrastruktur ist so verzahnt und so vernetzt. Ne? Ihr könnt euch sicher sein, einer von uns kann den Podcast gar nicht alleine führen, weil jeder essentielle Teile der Infrastruktur für immer abschalten kann. weil immer irgendjemand, ja. Also das ist so verzahnt, genauso wie man das macht. Und wenn ihr damit zu tun habt, mit Infrastruktur oder Netzwerken und DNS und jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagt.
Okay, genau, Disclaimer. Wir haben davon eigentlich keine Ahnung. Ja.
Ja, es sollte alles ganz einfach sein. Naja, aber wir haben ein bisschen was dazugelernt. Und es ging mir auch so, also ich habe es mir nur vorgenommen, noch nicht gemacht. Ich muss mal in dieser Thematik noch mal ein bisschen nachlesen, um mich ein bisschen aufzufrischen. Also das war ein bisschen ein klein bisschen mehr Wissen in diesem Bereich wäre ganz nett, ne?
Ja. Ja, es reicht nicht, nur zu wissen, dass was die Aufgabe von DNS ist, sondern in dem Fall musste man echt wissen, was tut. Ja, aber das war Spaß mit DNS.
Ja, aber es war auch wirklich, habe ich auch bei Bastor geschrieben, ich war wirklich froh, dass du dabei warst, also nach deinen Anfangsfragen. Und du bist schon 2 Stunden gefühlt dran, ne? Und dann kommen diese ganzen Fragen und du sagst so, oh nein, jetzt habe ich alles schon durchgespielt. Bitte, komm, steig einfach in meinem Level ein und lauf mit. Ja, bitte. Ja, also, ich will jetzt nicht wieder von vorne alles erklären. Vor allem, ein paar Sachen werden die Experten unter euch raushören. Wir wissen nicht ganz genau alles, was da passiert ist. Ja, wir haben es uns orakelt und zusammengegoogelt und dann wieder geguckt hier und keine Ahnung was. Und ja.
Ja, ich brauchte auch meine Warm-up-Phase, hör mal.
Ja, ist der Reflex, ich weiß. Das ist bei mir auch immer so, hast Rechner neu gestartet, ja, okay. Bist du 5 Uhr im Rechner rumgelaufen und ja. Genau, das war unser kleines DNS-Special. Weiter geht es mit Ramsch aus dem Modem.
Ja, und ich habe eine Heise-Meldung mitgebracht, fand ich erstaunlich. Apple gibt seine Programmiersprache Swift für Android frei und indem sie halt ein Android SDK halt veröffentlicht haben. Das heißt, du kannst jetzt mit Swift Android-Apps schreiben.
Ja,
Was macht das mit dir, Daniel?
Ist alles total okay. Ich muss dich ganz bisschen korrigieren, soviel ich das verstanden habe. Ist das nicht Apple, sondern ist das irgendwie die Organisation, die sich um Swift kümmert? Und die ist bestimmt sehr Apple-nah. Ja. Also es ist jetzt nicht, dass Apple gesagt hat, wir erlauben.
Ach, das ist jetzt echt, das ist jetzt aber jetzt auch jetzt hier.
Nein, ich fand das jetzt schon wichtig. Ich finde schon wichtig. Also das eine ist okay. Das eine wäre, wir wollen jetzt den Android-Markt übernehmen mit unserer Programmiersprache. So wie ich das verstanden habe, der nicht aus dem Ökosystem kommt, sind das zwei Paar Schuhe. Ne? Und ich finde es erstmal als Softwareentwicklerin oder Entwickler würde ich mich freuen, dass ich zum Beispiel meine Business-Logik in einer Sprache schreiben kann. Es gibt ja den Weg andersrum, der scheint aber nicht so richtig zu klappen. Achtung, Halbwissen. Also ich habe bis jetzt noch nicht so wirklich gesehen, dass Leute oder gehört, dass Leute Kotlin zum Beispiel nehmen und damit für iOS entwickeln. Das ist, glaube ich, noch in Entwicklung oder noch nicht so richtig ausgereift. Aber wie gesagt, Halbwissen. Ja. Da, die Richtung ist also auch irgendwo, hatten wir, glaube ich, auch mal im Podcast erwähnt, dass Kotlin da in diese Richtung geht.
Ja, die geht auch diese Multiplattform-Geschichte.
Genau. Und ich habe da sehr lange gar nichts mehr von gehört und als ich diesen Artikel auch gelesen habe, habe ich da so ein bisschen rausgelesen, dass Kotlin da noch nicht so weit ist. Ich sage mal so, aus Software-Sicht würde ich mich freuen, weil ich sagen muss, alles klar, dann muss ich nur noch die UIs jeweils nativ entwickeln und meine Geschäftslogik kann ich teilen in Swift-Code. Und wenn ich jetzt so den Fall habe, ich will nativ die App rausbringen und habe sowieso 2 Teams, dann ist das auch schon mal gut, dass die Geschäftslogik, ich sag mal, von einem zentralen Swift-Team in dem Falle, und ohne jetzt zu sagen, dass, ohne eine Bewertung der Programmiersprache zu geben, so einfach organisatorisch, ist das auch ein riesiger Vorteil, dass du die Geschäftslogik nicht doppelt hast. Oder wie siehst du das? Hast du Angst vor Swift auf deinem Android?
Nein, mir ist es egal. Ich bin kein Android-Entwickler. Also, ja, also, finde ich eine interessante Richtung, aber ob sich das dann durchsetzt, das ist noch eine andere Frage.
Also ich meine, es ist ja grundsätzlich, grundsätzlich ist es, glaube ich, eine Vereinfachung. Also es ist ja jetzt nicht, dass das eine Ökosystem das andere übernimmt.
Ja, natürlich. Also sag mal so, ich finde es halt interessanter, dass das halt rüberschwappt, weil für mich war das irgendwie strikt 2 getrennte Ökosysteme. Und ich bin mal gespannt, ob sich das aufweicht oder ob das einfach mal mein Versuch war und dass das sich wieder sich einfach nicht durchsetzt.
Ich finde, sagen wir mal, ganz schön, so aus Programmiersprachensicht, dass Swift sich emanzipiert von Apple dadurch ein bisschen.
Also stimmt, Swift ist eigentlich nur so ein Apple-Ding, ne? Also das hört man so, also, ja, machst du was für Apple, machst du es mit Swift? Ansonsten?
Also soviel ich weiß, aber echt dünnes Eis, geht das schon eine Weile Sachen auch für Windows. Ist halt eine normale Programmiersprache, ne? Du kannst es überall kompilieren oder an vielen Stellen kompilieren. Und ich weiß, das war aber jetzt immer verbunden mit Firmen, die auch im Apple-Kosmos eher unterwegs waren, dass es da auch welche gibt, die zum Beispiel Webserver mit Swift geschrieben haben.
Ja, okay, aber also wie gesagt, für mich war, also das mit Windows habe ich gar nicht mitbekommen, aber für mich war Swift ganz hart verzahnt mit Apple-Universum.
Genau.
Und deswegen hat das bei mir auch keine großartige Beachtung. Aber das fand ich jetzt mal interessant zu lesen, dass sie sich halt jetzt Richtung sich Android halt sich entwickeln.
Genau, also oder generell öffnen. Also ich finde das ja grundsätzlich positiv zu sagen, wir als Programmiersprache wollen auf allen möglichen Geräten laufen. Ja. Und unser Ziel ist es, dass du halt, egal was du da hast, auch in Swift arbeiten kannst. Das kann ja auch einfach sein, dass du viele Swift-Entwickler hast oder da besser dran kommst. Ja, Und das andere, witzig, die ersten beiden, den zweiten hätte ich auch beinahe raufgeschrieben. Dann habe ich den das nicht mehr so. Ja.
Der nächste ist halt Python Software Foundation hat getutet oder auch einen Blogpost dazu geschrieben, dass sie auf eine Spende verzichten, aus politischen Gründen. Und das ist nicht mal eine kleine Summe, also was, so wie ich jetzt das rausgelesen habe, 1,5 Millionen Dollar,
genau,
das ist nicht wenig.
Genau, und Hintergrund war, dass sie dann, wenn sie das gemacht hätten, eingeschränkt wären in Programmen und Aktivitäten, die so Richtung Diversity gehen, vereinfacht gesagt. Ne? Die hätten sie dann nicht mehr machen dürfen, weil die US-Regierung da ja gerade, ich sag mal, eher aktiv gegenarbeitet. Und die Begründung, so wie ich sie verstanden habe von der Python Software Foundation, war ja, dass das für Python zum Kern dazugehört hat, dass man offen sein will, dass man allen ermöglichen möchte, mit Python zu arbeiten. Und ich finde das ehrlicherweise einen sehr, sehr coolen und beachtenswerten Move von der Python Software Foundation, jetzt zu sagen, wir verzichten auf das große Geld, weil die sind wohl schon näher dran gewesen. Also dass die Spende oder diese Förderung von der US-Regierung, die war denen noch nicht zugesagt, aber sie waren quasi schon in der näheren Auswahl, dass sie diese Förderung bekommen sollten, so wie ich das verstanden habe.
Ist dir eine andere Foundation bekannt, die auf Spenden, auf eine Spende verzichtet hat, aus politischen Gründen?
Also weder Spende noch Förderung. Also keine Ahnung, habe ich noch nicht gehört. Ich dachte, in einem Heise-Artikel, den ich dazu gelesen habe, wäre sogar ein Beispiel drauf gewesen. Weiß ich jetzt aber nicht. Will ich jetzt
nicht, also ich kannte jetzt nur den Tut und den Blogpost dazu. Und ja, vor ein paar Jahren hieß es ja, Softwareentwicklung kann man sich komplett sich unpolitisch bewegen. Das, ich glaube, nach den letzten Vorfällen der letzten Monate, ich glaube, ist es auch ein Mythos der Vergangenheit.
Ja, also es ging um einen Förderantrag, den sie zurückgezogen
haben. Sogar Förderantrag und keine ja. Spende, ja. Ja gut, kann sein, dass ich das auch falsch aus dem Englischen übersetzt habe mit Spende, ja. Ja, und es bleibt weiterhin politisch, denn wir hatten vor ein paar Monaten den Vorfall gehabt, dass das Strafgerichtshof nicht auf seine E-Mails zugreifen konnte, weil sie bei Microsoft gehostet waren. Und die haben jetzt Konsequenzen gezogen und sind jetzt mit ihren E-Mails auf OpenDesk migriert. Und bemerkenswert ist halt, dass OpenDesk halt gefördert wird von Sendis, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Open-Source-Projekte für die Verwaltung halt zu koordinieren. Und da kann man in dem Zuge auch die aktuelle Folge aus dem Podcast oder dem Userspace empfehlen, die halt ein Interview mit den Sendis-Leuten haben. Und das fand ich eben passend, in den Kontext, das auch da mal reinzuhören. Ich finde das cool, dass man das einfach mal Konsequenzen gezogen hat aus dem Move von damals.
Ja, und also mich wundert, dass sie das so schnell gemacht haben, weil das ist natürlich, also das ist ja, ich sage jetzt mal, kein kleines Unternehmen oder so, wo einfach mal einer sagt, komm, wir machen mal gerade einen neuen DNS-Eintrag, dann klappt das schon, ja. Ne? Sondern ja. Das ist ja einiges dahinter und das heißt, da ist richtig Bewegung drin gewesen. Ja, ich finde das gut. Also ich glaube, wir müssen uns da auch gerade in Europa sowieso mehr mit beschäftigen, dass wir da unabhängiger werden. Ich finde das sowohl beachtlich als auch richtig, richtig gut, dass sie es so gemacht haben. OpenDesk, ich habe mir jetzt die Webseite zu angeguckt, kann ich nicht viel dazu sagen, wie gut das benutzbar ist. Ne? Also da kann man natürlich nur hoffen, dass große Kunden auch heißt, dass dann in die Entwicklung gesteckt wird, dass das auch über die Zeit von der Nutzung her eine Alternative wird, weil wenn alle Mitarbeiter dann klagen, dass sie ja damals mit Teams eine bessere Nutzererfahrung hatten oder so.
Das kann ich nicht kaum glauben, aber ja,
kann naja, passieren. Naja, ganz ausschließen kann man es auch nicht, ne? Also,
ja.
Das muss halt, die Software muss dementsprechend sich weiterentwickeln und unterstützt werden. Aber natürlich, je mehr Leute das einsetzen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert.
Also von daher eine positive Entwicklung. Und von meiner Seite habe ich noch zwei kleinere Sachen. Einmal ein Transparenzbericht ich weiß nicht, wie die ausgesprochen wird, Uperspace. Das ist ein kleiner
Uperspace, genau.
Oh ja, ist ein kleiner Hoster hier aus Deutschland. Und ich glaube, in den CCC-nahen Umfeld wird das gerne als Hoster benutzt. Und die haben halt eine coole Policy, dass du für deine Server so viel zahlen kannst, wie du möchtest.
Genau.
Das heißt, dann Leute, die halt, die sich das sich nicht leisten können, gibt es ein Angebot, dass du sogar für 1 Euro einen Server kriegen kannst. Und sie müssen jetzt die Preise halt erhöhen. Und es wird auch berichtet, warum, weshalb, wieso. Und auch transparent, dass dieses Geschäftsmodell an der Stelle auch wunderbar funktioniert hat. Das heißt, es gibt Leute, die halt mehr zahlen als diese. Also du musst wohl 4,70 Euro zahlen, um dass der Server sich halt trägt. Und wenn du halt mehr zahlst, damit refinanzierst du halt die Server der anderen Leute, die das sich nicht leisten können. Und ich fand das cool, dass sie mal die Zahlen veröffentlicht haben und das mal vorgerechnet haben, wie sich das Ganze halt aufbaut.
Ja.
Kenne ich jetzt kein vergleichbares, keinen anderen Host oder Dienstleister oder Dienst, der das so transparent gemacht hat.
Also man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist, also ich habe die schon eingesetzt. Ist halt super einfach, du kriegst halt 0, nix deine Maschine da, mit der du arbeiten kannst. Und es reicht an Performance, ich sag mal, für einfache Sachen. Alles super gut dokumentiert, also die Uberspace-Dokumentation, also zumindest das letzte Mal, als ich drin war, war wirklich sehr, sehr gut, wenn du irgendwelche Software installieren willst, wie du es da machen musst und so. Immer auch mit Berücksichtigung, was sie da zur Verfügung haben und was sie an Sonderheiten drin haben. Du kannst einen Node-Server aufsetzen, einen PHP-Server und so weiter und so fort. Und das halt, wie gesagt, ab 2 Euro. Und auf der guten Seite bist du mit 5 Euro so sinngemäß, was im Artikel ja schreiben. Top-Ding, also wirklich gefällt mir richtig gut und würde zum Beispiel auch bei uns wahrscheinlich, also für Ready for Review die Seite, wird es auf jeden Fall reichen. Ja, ist eine feine Sache.
Ja. So, und last but not least, schöne Grüße gehen raus an Frank, der hat uns darauf aufmerksam gemacht. Es läuft gerade ein Gemüseturnier auf Mastodon, wo sich verschiedene Gemüsesorten sich zur Abstimmung freigeben müssen. Witzige Sache, vor allem die Diskussion, also Gemüse kann Emotionen hervorrufen. Auf jeden Fall auch hier kurzer Hinweis darauf, interessante Sachen. Vor allem, ich lerne neue Gemüsesorten.
Es sind auch spannend, also hier, wenn ich jetzt hier sehe, Tag 11, Gruppe K, angetreten sind Avocado, Erbsen, Chinakohl und Schalotte. Und da sage ich jetzt zum Beispiel, davon ist kein Gemüse erstmal unsympathisch. Ne? Was denkst du, was hat gewonnen?
Das weiß ich nicht, ich habe aber für Avocado gestimmt.
Ah, dann bist du leider Platz 2, denn die Erbsen haben mit 45% gewonnen. Ist natürlich auch, ja.
Ja, und krass.
Also das ist, achso, dann kannst du bei Google Docs sogar gucken, wie gerade, da gibt es jetzt schon die ersten, warte mal, nee, achso, es ist, also ja, es ist, da kannst du so einen Turnierbaum angucken und das ist alles in Arbeit, also das ist zum Beispiel werden antreten Weißkohl gegen Blaukraut, Karotten gegen Buschbohnen, Erbsen gegen Lauch, ja, Stangenbohnen gegen Kürbis. Knoblauch gegen Feldsalat, Tomate gegen Avocado. Ja, also da können wir gespannt sein. Das können wir beobachten die nächsten Wochen.
Ja. Also die Gruppe L ist auch sehr interessant. Knollensellerie, Saubohnen, Brokkoli und Rucola. Bei Saubohnen musste ich an Bonanza denken.
Habe ich nie bewusst geguckt, aber ja, passt natürlich dazu, ja.
Nein, nicht die Serie, sondern das Spiel Bonanza.
Ach, ja gut, ach so, da sind ja nur mehr Bohnen dabei, ja.
Ja, ja, dann tauschst du keine Ahnung, wie viel Saubohnen gegen Stangenbohnen.
Ja,
ja.
Ja. Ja. Sehr, also, ihr seid noch mitten im Turnier, ihr könnt noch einsteigen. Es bleibt sehr, sehr spannend.
Ja.
Genau, ich habe 2 Sachen aus der Frontend-Welt mitgebracht und beide auch aus der React-Welt. Zum einen hat die React Community bekannt gegeben, dass es da jetzt auch eine Foundation gibt. Hintergrund ist natürlich der, dass React früher eigentlich immer zu Meta gehört hat und sie wollten das breiter aufstellen und dann sind auch Firmen wie Microsoft so dabei. Ich meine, es sind ja auch viele Firmen daran interessiert. Finde ich jetzt erstmal so ganz gut. Ich glaube, in der Android-Welt gibt es das nicht. Da ist das alles ein reines Google-Produkt. Hier ist es jetzt, sagen wir mal, auch wenn sicher jetzt große Konzerne da immer noch einen sehr hohen Einfluss haben, ein bisschen breiter aufgestellt und da finde ich eine Foundation erstmal mit Blick auf die Zukunft eine positive Sache. Ist besser, als wenn es quasi ein Produkt ist, das verkauft wird. Und sie haben auch vorgestellt, und das fand ich ganz spannend, habe ich jetzt auch im Projekt schon eingesetzt, den React Compiler in Version 1. Was heißt das? Das heißt, dass du ein Stück Software hast, das quasi deinen React-Code nochmal optimiert, bevor daraus das kommt, was an Nutzer ausgeliefert wird.
Also,
Vor allem Rendering und
ja.
Performance, denn, also, wenn du viel React machst, ist es nicht so ein Ding. Es gibt so ein paar Methoden, die du manchmal brauchst, wenn du festlegen möchtest, wann gewisse Werte berechnet werden oder wann gewisse Effekte eintreten sollen. Also, ne,
Okay.
also ein Effekt ist sowas wie, mach einen REST-Call oder irgendwas, was so ein bisschen nicht mit dem Rendering direkt zusammenhängt. Alles mit dem Ziel, dass diese Seite nicht so oft rendern muss. Ne, das ist ja das, was
Ja.
sonst die Performance kostet. Und dank diesem React-Compiler, der schon ziemlich lange in Entwicklung und Ankündigung ist, können diese Methoden, kannst du dir die sparen, weil der Compiler drüber geht und die quasi an den notwendigen Stellen ergänzt. Das heißt, du musst das nur noch machen, wenn du bewusst sagst, hey, ich habe hier einen Sonderfall. Diese Berechnung darf wirklich nur dann und dann auftreten oder ne, dieser Effekt nur unter diesen Bedingungen. Und das ist eigentlich sogar ein Schritt in die Richtung von Dingen wie Svelte zum Beispiel das macht. Svelte ist auch, hat auch einen Compiler dahinter, der den Code, den du bekommst, nochmal optimiert, bevor er
Ja,
dann
okay.
ausgeliefert wird. Und es ist eine spannende Entwicklung. Migration war relativ schnell. Also die Dokumentation empfiehlt auch erstmal, den Compiler nur in den Build reinzupacken, zu testen, ob alles noch weiter funktioniert. Und dann neue Features kannst du dann ohne diese, ich sag mal, Helfermethoden oder Hooks, ja, sind alles, sind fast alles Hooks. Es gibt auch eine, der ist kein Hook. Kannst du da schreiben? Ich bin in dem Fall hingegangen und habe auch ein bisschen Code bereinigt, weil es mich an ein paar Stellen einfach, wollte ich es dann einfacher dadurch gestalten und dann, da wir eine recht gute Testabdeckung haben, hat das gut geklappt. Ist eine schöne Weiterentwicklung und wandert jetzt auch in den Standard. Also in den Build-Tools ist es inzwischen auch mit berücksichtigt, dass es dann, wenn du jetzt ein neues Projekt draufsetzt, damit reingenommt.
Würdest du sagen, dass React sich langsam zum Standard für Frontend sich entwickelt? Oder ist das zu weit hergeholt? Jetzt aus der Backend-Sicht.
Also außerhalb von Deutschland ist, glaube ich, React schon ziemlich nah dran.
Ja, okay.
Ja, also das ist ja jedes Jahr der Running Gag, wenn du guckst, wo die Leute Angular nutzen und davon mit zufrieden sind. Wobei Angular ja auch besser
Meinst
geworden
du,
ist.
Deutschland ist so ein gallisches Dorf, ja?
Ist ein gallisches Dorf oder sind die Römer und sind kurz vor der Niederlage? Das kann man dann sich überlegen, was man gerne machen möchte. Und ja, also. Ich glaube schon, dass die Tendenz eher zu React geht. Ich weiß, dass es gerade in Deutschland viele gibt, die das anders sehen. Es ist aber halt, wenn ich so vergleiche, das, was an Angular in den letzten Jahren cool geworden ist, ist alles, wo sie aus ihrem großen Ballast, aus dem sehr viel Code für sehr wenig Funktionalität weniger Code gemacht haben. Und da sind andere einfach weiter gerade. Und ich glaube, dass solche Schritte wie dieser Compiler jetzt eher da unterstützen. Ob Standard ist. Nimm das, was die Leute, die du verfügbar hast, können. Und vielleicht brauchst du auch keine Single-Page-Application, sondern kannst es anders
Ja,
machen.
ja. Ja,
Genau.
von Svelte hat man auch lange nichts mehr gehört. Aber ich, oder es liegt einfach daran, dass ich im Frontend-Bereich nicht unterwegs bin.
Also das entwickelt einfach so vor sich hin. Also
Okay.
ich habe jetzt auch keine ganz großen News, aber es ist immer noch so, es hat Leute, die es gut finden. Ich finde es auch ganz schön. Ich finde halt keine Projekte jetzt, sagen wir mal, die Svelte haben wollen. Das liegt halt einfach daran, dass dann andere stärker da in dem Markt sind, ne? Das ist immer so Angebot und Nachfrage so. Aber es ist trotzdem, und es hat ja auf jeden Fall der Entwicklung gut getan, weil dieser Compiler-Ansatz ja auch was
Ja,
Positives
ja,
ist,
ja.
ne? Den hat Angular übrigens auch, aber da ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also jetzt nicht als Angular-Bashing nur verstehen. Genau.
So,
Ja.
wir müssen eine Ankündigung machen. Wir haben heute keinen Konsum.
Wir haben keinen Konsum, genau, alle, oh Gott sei Dank, wobei wir sind über die Stunde schon drüber.
Ja.
DNS sei Dank. Und wir haben aber einen Termin und einen Termin, den wir nochmal erwähnen, weil er dann bei den Terminen jetzt in nächster Zeit öfters erwähnt wird. Was hast du denn da
Ja, genau.
mitgebracht?
Und zwar, ich bin am 22.11. in der Schweiz unterwegs beim Event Hack Commit Push. Das ist ein Tagesevent, wo man an Open Source zusammenarbeitet und ich würde das Projekt Apache Maven vertreten. Und hier auch die Ankündigung, also wenn ihr zufällig auch in der Schweiz seid oder aus der Schweiz kommt und an den Samstag noch nichts vorhabt, ist in Luzern, dann könnt ihr mich da halt antreffen. Mit dem Gerd und mit dem Sebastian zusammen. Wir sind zu dritt und da wollen wir mit euch zu Apache Maven was hacken.
Ja, sehr cool. Und wir haben es eben schon beim Hörertreffen, bei den Hausmitteilungen gesagt. Hörertreffen, 11.12., 20.30 Uhr. Ich würde sagen, also ich habe auf jeden Fall Bock. Wäre nochmal schön, mit ein paar Leuten zu quatschen. War bis jetzt immer gut, fand ich. Also,
ja, weil, ja. Ich glaube, unser letzter war im Lockdown, glaube ich, ne?
Ist auf jeden Fall eine Weile her. Ich weiß ja. nicht, irgendwie ist er ein bisschen eingeschlafen und ja, aber dieses Jahr wieder, ja.
Genau, so sieht's aus.
Sehr schön, alles klar. Ja, das war Folge 83. Ja.
Oh, mein Geburtsjahr.
Ja.
Ich werd alt.
Oder du bist alt.
Ah, je nach Sichtweise. Ja. Also meine Oma sagt noch, also wo ich so jung war wie du, ist immer die Sichtweise. Aber ich habe mir auch schon von meiner Nichte ist das nicht, das ist die Tochter von meinem Cousin. Ich weiß nicht, wie man das nennt.
Ja.
Nichte ist das nicht. Egal, auf jeden Fall. Sie meinte zu mir, dass ich schon alt wäre.
Ja.
Ja, also von daher. Aber ich bin auch nicht steinalt.
Das ist schon mal gut.
Ja. Und habe ich gefragt, und wie ist Oma? Ja, Oma ist schon Zombie.
Okay, ja.
Ja, okay, ja. Deswegen alles Sache der Sichtweise.
Wir kommen jetzt langsam, dass wir sagen können, naja, dafür kriegen wir immerhin noch Rente.
Oh Gott, ey, ja.
Oh, ja. Aber okay, ja. Das ist auch alles, ja. In diesem Sinne, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge und bleibt uns treu. Wenn es euch gefällt, abonniert gerne den Newsletter, da packen wir schöne Sachen für euch rein. Kommt am 11.12. vorbei und hört auf jeden Fall nächste Woche wieder dazu, wenn es wieder heißt Ready for Review. Wie immer mit der wunderbaren Sandra. Ja, und
mit dem wunderbaren Daniel.
Juhu. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann. Tschüss.